habe das schon letztes Mal angedeutet, aber ich möchte dann ein bisschen genauer formulieren. Darüber werde ich, wie gesagt, auch in Berlin sprechen. Dass wenn wir über Diskurs, wenn wir über die Demokratie sprechen und diese demokratischen Diskurse reflektieren, dann hängen ihre Strukturen, ihr Argumentationsverfahren, ganze Rhetorik und so weiter im Wesentlichen davon ab, wie sie sozusagen, was als undemokratisch vorausgesetzt wird. Ja, das heißt, doch der demokratische Diskurs ist ein weitgehend oppositioneller Diskurs. Ja. Das ist der Diskurs, der immer voraussetzt, ein Protest gegen das, was als nicht demokratisch empfunden ist. Und ich glaube, dass wir ruhig sagen können, dass wir zwei Phasen des demokratischen Diskurses haben. Eine ist die klassische Phase, eben, also klassisch nicht im Sinne des antiken Diskurses über Demokratie, sondern klassisch im sozusagen Sinne doch der europäischen Moderne. Das ist der Diskurs, der irgendwie als ein Gegenspieler des Ancien Regime empfunden hat. Ja. Das heißt, der Diskurs, der beginnt mit der französischen Revolution, mit der amerikanischen Revolution und entwickelt sich auf dieser Linie weiter und weiter und weiter und weiter, bis zu einem gewissen Grad, sogar bis heute. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir dieses Ancien Regime im Hintergrund haben, als Zeichen für das nicht-demokratische, antidemokratische schlechthin, ja, dann haben wir sozusagen ein System der Oppositionen, wie zum Beispiel Autorität auf der einen Seite, freier Diskurs auf der anderen Seite, Tradition auf der einen Seite, Innovation, Fortschritt auf der anderen Seite. Das heißt, das Ancien Regime ist sozusagen etwas, was aus der Vergangenheit kommt und seine Autorität aus dieser Vergangenheit, von dieser Vergangenheit verliehen bekommen hat und aus dieser von dieser Vergangenheit zehrt. Man wird geboren in einer Gesellschaft, die immer schon lange Zeit funktioniert hat, jahrhundertelang funktioniert hat, in einer Gesellschaft, in der die Macht durch ein geregeltes System der Vererbung historisch vermittelt wurde. Priester durch die Einweihung, Könige, Aristokratie, durch die Geburt, aber auch eine gewisse Masse ritualisierte Geburt und das ist die Regel der Familienzusammenführung, würde man sagen. Weil es wurde ja geregelt, wer in welcher Reihenfolge unter welchen Umständen heiraten durfte, welche Rechte dann Nachkommen bekommen durfte, sollte und so weiter und so fort. Also wir haben im Ancien Regime ein System der Vererbung der Macht, ein System der Vererbung des Glaubens, ein System der Vererbung der Bräuche, der Traditionen, der Sitten, der Gesetze und so weiter und so fort. Alles, was sozusagen sich durch die Jahrhunderte entwickelt hat. Der demokratische Diskurs unter diesen Umständen formuliert sich als Bruch mit dieser Tradition. als braucht man diese Tradition. Als braucht man diese Tradition, der aber eine relativ komplizierte Struktur hat. Zunächst einmal sagt man, dass sozusagen der Mensch, und das ist der Ausgangspunkt der Aufklärung, ja, der Mensch in sich selbst eine Vernunft hat, eine naturgegebene Kraft hat, ein Licht hat sozusagen, dieses Licht aufklärt, das innere Licht hat, indem er eigentlich alles sehen kann, was er braucht. Und eine Vernunft hat, die autonom ist, die entweder Gott oder Natur gegeben ist, hängt davon ab, wie diese Figur formuliert werden jeweils, die aber ausreicht, um das Richtige von Falschen zu unterscheiden. Ja, das heißt, der Mensch braucht diese Tradition nicht, er braucht diese Vererbungssysteme nicht, er braucht Übernahme des fertigen Wissens nicht, weil er diese Vernunft hat, die ganz autonom von sich aus fähig ist, dieses ganze Wissen und diese ganze Sitten kritisch zu durchleuchten oder ja von sich aus einer Ordnung zu imaginieren, vorzustellen, aber auch durchzusetzen, die ja viel besser ist. Ja, viel besser ist, als jede, die man durch die Tradition bekommen hat. Diese Figur eines Bruchs mit der Vergangenheit, eines neuen Anfangs, ja, diese Betonung der autonomen Vernunft, und dieser Optimismus hier in Bezug auf die Gegenwart, die Vergangenheit, dass die Gegenwart alles hat, was sie braucht und dass die Zukunft frei gestaltet werden kann, diese alle Figuren, die uns ganz bekannt sind, aus der Aufklärung und üblichen Rhetorik damaliger Zeit, klassischen, sozusagen modernistischen, demokratischen Rhetorik. Diese Figuren bekommen aber, sozusagen verschieben sich ein bisschen und zeigen, bestimmte Schwierigkeiten tauchen dort auf, wo man genau versucht, nach dieser Gegenwart zu fragen. Und wenn man zum Beispiel, wenn Rousseau zum Beispiel nach dieser Gegenwart fragt, dann ist diese Gegenwart etwas, was eigentlich vor jeder Tradition immer schon da war. Ja? Dadurch entsteht diese Figur des edlen Wilden und so weiter. Das heißt, auf der einen Seite haben wir mit einem Neuanfang zu tun, mit einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit, mit Initiieren eines völlig neuen Zeitalters, einen vernunftgeleiteten Gestaltungswillen, der sozusagen allein verantwortlich ist für die Gegenwart und die Zukunft. Auf der anderen Seite, und die gleiche Figur, bedeutet merkwürdigerweise eine Rückkehr zur Natur, weil diese Vernunft nicht altes gegeben, nicht anders sozusagen erworben werden konnte, als durch die Natur. Und die Natur ist etwas, was jede Zivilisation und jede kulturelle Tradition nach dieser Auffassung der naturgegebenen Vernunft vorausgehen soll. Wir haben gleichzeitig merkwürdige Rückkehr zu einer Urzeit. Ja. Das heißt, die Gegenwart wird gleichzeitig als Urzeit verstanden. Als eine Rückkehr zur Urzeit. Deswegen ist der Figur der Etablierung der Demokratie tritt nicht nur als Reform auf, das heißt als Veränderung, sogar radikale Veränderung der Gesellschaft, sondern gerade in der radikalsten Form der Demokratie, wird Demokratie etabliert durch die Revolution. Und was ist die Revolution? Das ist schon wörtlich genommen eine Rückkehr zum Ursprung. Ja. Ein Gegenbegriff zur Evolution. Ja. Eine Rückkehr zum Ausgangspunkt. Revolution bedeutet, einen ganzen Kreis zu machen, ja, um zum Ursprung zurückzukehren. Das heißt, der Gedanke der radikalen Demokratie ist verbunden mit der Figur, durch und durch mythischen Figur, muss man schon sagen, durch und durch mythischen Figur, eine Wiederherstellung des Urzustandes oder der Urzeit, eine Rückkehr zu einem mystischen, unvordenklichen Anfängen der Zivilisation in der Natur. Wir finden das bei absolut allen Autoren der klassischen Aufklärung, zumindest dieser Form der klassischen Aufklärung. Wir finden das Rousseau, wir finden das bei der Gründer der amerikanischen Demokratie, wir finden das bei Hegel, Rückkehr zur Natur, sozusagen die Vernunft leistet eine Selbstvergewisserung und versteht sich selbst in der Form der Rückkehr zu einem unvordenklichen Anfang. In fast paradiesischer Form bei Desart, ja, der Rückkehr zur Natur als grausames Spiel der Leidenschaft. Rückkehr zum ursprünglichen Kommunismus, ja, bei Marx, vor dem Eintreten der Klassenherrschaft. Und für Marx, Klassenherrschaft ist ja die Zivilisation, jede Zivilisation gründet sich auf eine Klassenherrschaft in dieser oder jener Form, zumindest auf der Arbeitsteilung. Das heißt, der Kommunismus ist eine Rückkehr, dialektische Rückkehr, zu einer Phase des vorzivilisatorischen Lebens in Einheit mit der Natur. Und vor kurzem habe ich noch einmal gesehen, 2001 von Kubrick her, wenn Sie sich erinnern, an diesen Film, der Film über die kosmische Flüge, ja, beginnt mit der Rückkehr zum vorzivilisatorischen Zustand, ja, als der Urmensch sozusagen ein Gestus Richtung Himmel macht und plötzlich ja sozusagen fliegt ja dann das Spacecraft. Dieser Kurzschluss, ja, zwischen dem Edlen und dem Unedlen, wie bei Kubrick, ja, besonders bösartigen Willen, und sozusagen der absolut radikalen, revolutionär verstandenen Madame. Das ist die Grundform, in der sich das klassische Denken der Demokratie manifestiert. Und wo diese Figur vorkommt, sogar in angeblich antidemokratischen Gestalt, können wir ohne weiteres die demokratische Grundfigur wiedererkennen. In diesem Sinne, Nietzsche ist ein durch und durch demokratischer Denker, ja, weil er ist auch ein Denker der Rückkehr zum Dionysischen, zum Ursprünglichen, und in diesem ursprünglichen Dionysischen Zustand gibt es so etwas wie eine Formgebung, sprich Klassenherrschaft, ja, nicht wahr? Oder Arbeitsteilung im marxistischen Sinne noch nicht, sondern alle Elementen sind sozusagen in einem Brei, immer noch sozusagen, in einem Lebensbrei erhalten. Diese Rückkehr zu diesem Lebensbrei, diese Rückkehr zu dieser sozusagen unartikulierten Vitalität und unartikulierten vitalen Kraft. Diese Figur der Rückkehr zum ursprünglichen Dionysischen ist auch letztendlich eine merkwürdig demokratisch-kommunistische Figur, auch wenn man wenn Nietzsche selbst in seiner weiteren Entwicklung zunehmend das Apollinische und dann das Übermenschliche, das heißt das Formgebende, gegen diese Privilegierung des Dionysischen betont, aber wie wir wissen, auch im Dionysischen endet. Ja, und so weiter. Aber es ist eine interessante sozusagen Figur, die da auch von Nietzsche selbst beschrieben wird. Wir haben also der demokratische Diskurs tritt also auf als diese Rückkehr zum absoluten Ursprung, vorhistorischen Ursprung, zu einem Naturzustand, der sozusagen gleichzeitig eine absolute Gegenwart, sozusagen absolute Gegenwart sein muss und Ausgangspunkt sein muss, von dem aus ein besseres Zeitalter, ein neues Zeitalter der Vernunft starten kann. Weil der klassische demokratische Diskurs auf diese Weise funktioniert, ist sozusagen ist diese Figur der Rückkehr auch sozusagen der Punkt, an dem die Kritik der Aufklärung und die Kritik der Demokratie historisch ansetzt. Wenn wir schon die ersten Schriften, antidemokratische Schriften, so antirussaistische Schriften lesen, wenn wir dann aber Burke lesen, ja, die klassische Schrift, gegen den Demokratie, gegen den französischen Revolution gerichtet, bis früheren Derrida, darüber werde ich noch reden, wir haben eben diese systematische Kritik der Möglichkeit der Rückkehr zum Ursprung, zum Ausgangspunkt, zum vorzivilisatorischen, urnatürlichen Zustand. Sozusagen die antiaufklärerische und der antidemokratische Diskurs betont immer oder behauptet immer die Unmöglichkeit einer solchen Rückkehr, Unmöglichkeit eines Abbaus der kulturellen Tradition und vor allem sieht in diesem Zustand selbst, in diesem Urzustand selbst, nur eine spezifische und zwar eine dekadente Form der Tradition und der Zivilisation. Ja, wenn man Burke liest, wenn man die ganze englische vor allem Tradition verfolgt, des antidemokratischen Denkens bis zum 20. Jahrhundert, Wyndham Lewis, Thomas Nast Eliot und so weiter, alle diese klassischen Autoren, die den klassischen Begriff Kultur, Zivilisation, Tradition gegen das demokratische Denken und gegen diese Figur der Rückkehr zur Natur verteidigt haben, behaupten sie alle diese Unmöglichkeit der Rückkehr zur Natur und gleichzeitig verstehen dieser Wunsch selbst als so etwas wie eine Schwäche. Eine Schwäche insofern, dass sozusagen Naturtrieben oder Naturneigungen sozusagen in Bezug auf die zu kapitulieren, ist ein Zeichen der Schwäche. Ja, sozusagen der starke Mensch und die starke Natur ist diejenige, die die Naturkräfte in sich selbst beherrscht. Der Mensch ist nur dann der Mensch, wenn er fähig ist, sich selbst, seinen Körper, sein Benehmen und so weiter unter die Kontrolle zu stellen, zivilisatorische Kontrolle zu stellen. Jemand, der alles, was er tut, erklären, begründen, ableiten und kontrollieren kann. Ja, der keine Schwäche in Bezug vor allem auf die eigene Natur zeigt. Ja, der sozusagen nicht ohne Grund sozusagen vor seinen eigenen Trieben und Schwächen kapituliert. Die Rückkehr zum Naturzustand wurde in diesem Sinne verstanden, einfach als ein Zeichen der inneren Schwäche, als Abschwächung der zivilisatorischen Stränge, Abschwächung der kulturellen Kontrolle und sozusagen eine gewisse Lohnung, ein gewisser Sinken der Forderung, die man an sich selbst stellt. Ja. Und diese Art Polemik findet man bei späteren Nietzsche zum Beispiel, aber nicht in so einer konsequenten Form, findet man aber bei Kierkegaard in einer gewissen theologischen, religiösen Form, aber vor allem eben bei den Engländern, die systematisch dieses Ideal des Gentlemans hatten, ja, von jemandem, der gut erzogen ist. Ja? Und was heißt, jemand ist gut erzogen? Das heißt, er hat die Fähigkeit vererbt, die zivilisatorische Fähigkeit vererbt, seine Triebe zu kontrollieren. Im Unterschied zu denjenigen, die nicht gut erzogen sind. Und die nicht gut erzogen sind, können sie nicht. Ja. Und sozusagen die Demokratie aus dieser Perspektive ist einfach ein Lob der schlechten Erziehung. Ja. Sozusagen eine Kapitulation des Gentlemans in Bezug auf seine eigene Natur, auf seine eigene Triebe. Der demokratische Mensch ist derjenige, der es einfach nicht schafft. Der kann nicht lange Zeit im kalten Zimmer leben, der kann nicht früh aufstehen und arbeiten, der kann nicht kämpfen, der kann nicht sein Leben opfern, der kann nicht richtig arbeiten, der kann nicht sich richtig kleiden, der beherrscht den Höflichkeitscode nicht richtig, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, die Rückkehr zur Natur wird verstanden in dieser Tradition als eben eine Kapitulation von der eigenen Schwäche, die auch in dieser Form zum Teil ironisch thematisiert wird. Zum Beispiel von Oscar Wilde, ja, in diesem berühmten sozusagen das Einzige, wovon man sozusagen, wo man die Ruhe sich wirklich einstellt, ist in der Erinnerung an die Versuchungen, denen man sich nicht hingegeben hat. Diese Art ironischer Kommentar zur Dekadenz ist eigentlich nur zu verstehen aus der Perspektive einer englischen Ablehnung, aristokratischen Ablehnung des demokratischen Ideals als Ideals der Schwäche. Deswegen sagt er auch Burke, nicht wahr, ich ziehe vor, ein Engländer zu sein, als ein Mensch zu sein. Der Engländer ist eben kein Mensch, ja. Und der Engländer ist kein Mensch, weil er von den menschlichen Schwächen, und der Mensch ist sozusagen aus dieser Tradition gesehen schlicht und einfach ein Schwächling. Ja? Ein Mensch zu sein bedeutet einfach schwach zu sein. Ja? Und der Engländer zu sein bedeutet einfach stark zu sein. Ja? Und so zieht er vor, stark zu sein, das heißt Engländer zu sein und nicht schwach zu sein, das heißt Mensch zu sein. Wir haben also in Bezug auf auf die klassische, auf, sozusagen auf die klassische Opposition zu Demokratie. Dieser Spiel zwischen Tradition, Autorität, Disziplin, Bildung, High Culture, Erziehung und so weiter auf der einen Seite. Also alles, was aus der Tradition kommt und der Versuch, das alles abzubauen, das alles zu vernichten, zum Urzustand zurückzukommen und sozusagen durch die eigene Vernunft zu starten. Die Aufklärer, die Demokraten glauben an diese eigene Vernunft, an die Fähigkeit des Menschen, sich selbst in den Griff zu kriegen. Sozusagen die skeptische Anti-Aufklärer und die skeptische Antidemokraten glauben daran nicht. Ich würde nicht sagen, dass diese Diskussion eine aktuelle ist. Ich glaube, die überlebt nur am Rande der heutigen Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man über die Reform von der Schulen und Hochschulen liest, dass es diejenigen gibt, die denken, die Kinder müssen geschult werden. Und sie argumentieren so ungefähr wie Burke und sagen, die Kinder müssen sozusagen was wissen lernen und irgendwelche gute Manieren, vielleicht in der Stadt nicht, aber so irgendwie. Und es gibt sozusagen progressive Pädagogik, und jetzt ist sie wieder reaktionär, weiß ich nicht. Auf jeden Fall progressive Pädagogik, sie sagt, die müssen anti-autoritär erzogen werden, das heißt, eben keine gute Manier haben, nicht zu wissen und so weiter und so fort, sondern als frei entwickelnde Individuum von sich selbst, sozusagen sich selbst Ziele setzen oder was auch immer. Also das ist sozusagen eine fast paradistische Diskussion am Rande. Die großen Diskussionen über die Demokratie heute werden weniger beherrscht von dieser grundsätzlichen Verhältnis zum Regime. Also alle die Autoren, die sie ausgewählt haben, gehen in einer vielleicht mit Ausnahme von Carl Schmitt, aber eigentlich nicht, gehen in eine vielleicht andere Richtung. Weil sie beziehen sich nicht auf die Vergangenheit des Franzischen Regimes, sondern sie beziehen sich letztendlich auf den Kommunismus als ein Gegenspieler von der Demokratie. Das heißt, unsere heutige Diskussion um die Demokratie haben nicht das hier Regime im Hintergrund, sondern Kalten Krieg. Und Kalter Krieg war verstanden als Krieg zwischen Demokratie oder Konflikt zwischen Demokratie und Totalitarismus. Das heißt, wir haben nicht Ancien Regime hinter uns, nicht Ancien Regime als Gegenspieler der Demokratie, sondern ein Gegenspieler der Demokratie ist so etwas wie ein Totalitarismus. Und Totalitarismus ist so etwas wie Sozialismus. Sei es Kommunismus, russische Prägung, sei es Nationalsozialismus, der immer noch Sozialismus ist, auch wenn national. Sei es Irak-Regime zum Beispiel, ja? Regiert von der Baas, und Baas ist nichts anderes als arabische sozialistische Partei. Das heißt, der Kampf zwischen Demokratie auf der einen Seite und Totalitarismus auf der anderen Seite ist der Kampf im Wesentlichen sozusagen, wie er im Kalten Krieg sich gestaltet hat. Sei es Habermas, sei es Popper, sei es Gramsci, sei es Badiou, sie alle beziehen sich auf diese Konstellation, nicht auf die Konstellation des Menschen. Nur der Totalitarismus des 20. Jahrhunderts tritt auf nicht im Namen der Vergangenheit, sondern im Namen der Zukunft. Das heißt, der heutige demokratische Diskurs setzt sich nicht gegen die Vergangenheit ein und grenzt sich nicht von der Vergangenheit an, sondern der heutige Diskurs, demokratische Diskurs, setzt sich gegen die Zukunft ein und grenzt sich von der Zukunft an. Unter der allgemeinen Voraussetzung, dass man die heutigen Generationen, den lebendigen Menschen, den gegenwärtigen Menschen mit seinen realen Interessen nicht zu Opfer einer zukünftigen Utopie machen kann. Das heißt, man darf keinen Staat errichten, der die heutigen Generationen opfert, um in der Zukunft eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Sei es eine kommunistische Gesellschaft, sei es eine rassenreine Gesellschaft, sei es diese Gesellschaft, sei es jene Gesellschaft. Das heißt, Totalitarismus wird mehr oder weniger verstanden als ein gesellschaftliches Projekt, das sozusagen der Beherrschung der Gegenwart nicht im Namen der Vergangenheit, sondern das Beherrschen der Gegenwart im Namen der Zukunft. Und dieser Kampf gegen die Zukunft, ja, dieser Kampf gegen die Zukunft, beginnt im Grunde in den 50er, 60er Jahren. Und das ist das, was wir letztendlich Postmoderne nennen. Ich würde behaupten, dass der Grund, warum die sogenannte Postmoderne eigentlich sich so verbreitet hat und so eine gewisse, was spontane Zustimmung findet, daher kommt, dass die Postmoderne ein Ressentiment gegen die Zukunft für sich beansprucht und politisch kanalisiert. Was ist die Postmoderne? Die Postmoderne ist sozusagen das Ende, wie Lyotard das zu Recht gesagt hat, das ist das Ende der großen Erzählungen. Das ist das Ende der großen Erzählungen, der großen Narrative, die ja eben nicht anders gerichtet werden als in die Zukunft. Und die ganze Rhetorik der Avantgarde, der Postmoderne, ist gerichtet gegen das Konzept der Avantgarde. Man sagt, ja gut, das schwarze Quadrat, also Ihnen gefällt das schwarze Quadrat und mir gefällt der Hirsch, ja, so wild. Na und, ja, ich bin auch ein Mensch, ja, habe meine Bedürfnisse, habe meine Familie, bezahle Steuer, ja, sozusagen erfülle alle geltenden Gesetze. Warum ist der Typ ja besser, ja, der das schwarze Quadrat macht? Warum ist dieses schwarze Quadrat besser als diese Hirsch? Warum ist überhaupt das Museum besser als ein Hotel, warum ist Wagner besser als Review, warum ist Heidegger besser als Harald Schmidt? Ja, also, warum ist überhaupt irgendetwas besser als irgendetwas anderes? Ja? Das ist alles nur so die Sache des Geschmacks. Ja? Das ist die Argumentation der Postmoderne. Das ist die Sache des Geschmacks. Und wenn ich diese Sache des Geschmacks, das heißt, das Recht, einen Geschmack zu haben, der nicht in Frage gestellt werden kann, wenn ich diesen Geschmack jetzt, dieses Recht jetzt verteidige, ich verteidige das nicht gegen die gute Erziehung oder gegen das Ancien-Regime. Weil diese Gentlemen, die gibt es ja nicht mehr. Und die gute Erziehung ist schon längst verschwunden. Die Aristokratie ist entmachtet. Niemand weiß mehr, wie man richtig sozusagen in Anwesenheit der Königin essen soll und so weiter. Oder so, sogar diese Riten. Und jetzt sind alle, glaube ich, angeschaut. Ich habe mal diniert mit norwegischen Königin allerdings, ja. Da ist nicht der Englische, das war von Anfang an ziemlich alles reformiert. Und hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass man sich speziell dafür anstrengen soll. Also alles ist weg. Ja. Das heißt, wenn man den eigenen Geschmack verteidigen will und so weiter, tut man das nicht gegen das Alte, nicht gegen die Tradition, nicht gegen die gute Erziehung. Man tut das gegen die Zukunft. Das heißt, gegen so etwas wie eine Logik des Historischen, gegen die Forderung, auf der Höhe der Zeit zu sein, modisch zu sein, das Fortschrittliche, das Zukünftige zu repräsentieren und so weiter. Das war alles, was eben mit der Moderne, was heißt mit der Moderne? Das heißt, alles mit Ideologien gekommen ist, von denen man jetzt das Gefühl hat, man hat die Leute doch versklavt, aber nicht jetzt versklavt im Namen der Vergangenheit, wie gesagt, sondern versklavt im Namen der Zukunft. Das heißt, die Demokratie öffnet ein zweiter Front. Öffnet ein zweiter Front. Die zweite Phase der Demokratie ist der Kampf gegen die Zukunft. Nun, aus der Perspektive der klassischen Moderne, ja, nicht wahr, sieht es absolut genauso aus wie aus der Perspektive der guten Erziehung. Auch die Beziehung des Ancien Regimes. Ja. Diese Postmoderne sieht einfach als Charakterlosigkeit aus. Ja. Ja? Oder Charakterlosigkeit, etwas Schwammiges. Und die Leute vertragen nicht einmal ein konsequentes Denken. Ja. Wenn man zum Beispiel sagt, aus diesem folgt ja jenes, ja, was sagt der heutige Mensch? Der sagt, ja, für Sie vielleicht, ja, ja, aber nicht für mich. Ja. Weil Sie sind wahrscheinlich so indoktriniert, trainiert, so deformiert, dass Sie immer so irgendwie so wollen, dass das eine aus dem anderen irgendwie logisch abgeleitet wird. Ja. Aber ist es wirklich so nötig? Die Leute zum Beispiel machen richtige Karriere, ja. So Harald Schmidt, ne, der ist ein bisschen logisch, aber es gibt andere, die nicht so logisch sind. Ja. Die sind gar nicht logisch, ja, aber machen viel mehr Kohle, als diese logisch sind. Und es ist, wie gesagt, eine andere Art Intelligenz. Ja. Es gibt so eine logische Intelligenz, wo man wirklich eine von der anderen ableitet, aber es gibt so eine emotionale Intelligenz oder künstliche Intelligenz oder spontane Intelligenz. Und diese ist diejenige, die dahin besteht, dass man einfach nichts mit nichts verbindet und das sagt, was einem momentan einfällt, ohne jeden Zusammenhang mit dem, was früher war und mit dem, was später kommt. Diese Art spontane Intelligenz, ja, ist ja total demokratisch. Warum? Weil wenn ich irgendetwas logisch darstellen will, ja, dann tue ich unbedingt in Bezug auf die Zukunft. Worauf willst du eigentlich hinaus? Das ist die Frage an denjenigen, der etwas sagt, was uns unlogisch, ja, unkonsequent zu sein scheint. Worauf willst du hinaus? Ja? Und die richtige Antwort, also demokratische Antwort auf diese Frage ist, ich wolle auf nichts hinaus. Ja? Ich rede so vor mich hin, ohne irgendwelches Ziel anzustreben. Weil irgendwelches Ziel anzustreben, ist schon totalitär zu denken, sich der Zukunft zu versklaven, der Eigenständigkeit des Augenblicks zu ignorieren und kein richtiger Demokrat zu sein. Ja? Weil inwiefern ist die zukünftige Welt oder der zukünftige Moment, wo ich irgendetwas sage, was richtig ist oder sein sollte, inwiefern dieser zukünftige Moment besser ist als der heutige. Heutige ist, vielleicht im nächsten Augenblick sterbe ich, ja, und komme ja, vielleicht fällt mir ja ein Stein auf den Kopf, vielleicht explodiere ich durch einen Al-Qaida-Anschlag. Und auch wenn ich auf irgendetwas hinaus wollte, erreiche ich mein Ziel nicht. Also muss man den Augenblick benutzen. Und dieser Augenblick, der mir zur Verfügung steht, muss ich irgendetwas sagen, ja, egal was. Ja. Aber irgendetwas, was mir gefällt, vielleicht anderen gefällt. Und irgendwie so, eben halt so ist ja es, wie es ist. Das heißt, man kann, wenn man Art und Weise beobachtet, wie die Leute heutzutage argumentieren, unschwer erkennen, dass sie sich auf allen Ebenen, das heißt das eigene Denken oder Fühlen oder Benehmen oder generell gesellschaftlich oder kulturell oder künstlerisch gesehen, sie ständig vor der Zukunft schützen, weil sie ständig vermuten, dass in der Zukunft eine totalitäre Gefahr lauert. Eine gewisse Art des Weltgerichts, ja, wie damals Hegel gesagt hat, eine Gefahr, eine gewisse Präferenzierung, eine gewisse Hierarchisierung, eines gewissen Urteils, das sozusagen dann zu ihnen sagt, der hat Recht, ja, der hat sie. Also sie ignorieren das am besten. Und wenn man die politischen Diskurse oder kulturpolitischen Diskurse, die diesen demokratischen, antitotalitären Impetus verkünden, ich glaube, der beste Weg, sie überhaupt zu analysieren, und dann versteht man ganz gut die Dynamik, ja, wie sie eigentlich funktionieren. Inwieweit sie konsequent sind in dieser Abwehr gegen die Zukunft. Und man kann sehr, sehr schnell durch diese Diskussion hindurchgehen. Ja? Zum Beispiel, Habermas wird immer vorgeworfen, dass seine Diskurstheorie und seine Kommunikationstheorie im Grunde so etwas wie die Theorie eines Schwarzbude ist und nirgendwo zu einem Schluss führt. Ja, kann auch zu einem Schluss nicht führen. Das heißt, dieses Projekt, eine absolut richtige ideelle Sprachsituation zu schaffen, eine utopische Sprachsituation, die wird schon abgelehnt. Schon dadurch abgelehnt und schon aufgrund dessen abgelehnt, dass sie eine zukünftige ist. Ja? Man fragt immer in Bezug auf Habermasche Theorie der ideellen Sprachsituation, ja, ideelle Sprachsituation, gut, aber wie ist mit der Situation, wie es jetzt ist? Ja? Warum sollen wir auf eine andere warten, die vielleicht ideeller ist, ja? Wenn wir uns jetzt unterhalten sollen? Also diese Privilegierung des Jetzt, ja, kommt im Grunde als entscheidender Argument. Dann nehmen wir die Theorie wie, was ist die Theorie von Empire? Was ist das? Das ist nichts anderes und das ist die meisten italienischen Theorien so und die meisten, und genau das linke Denken insgesamt ist es so. Man projiziert den untergegangenen Kommunismus auf die Marktwirtschaft. Im Sinne der Gleichsetzung zwischen Kommunismus und Kommunikation. Ja? Man sagt, aber die Marktwirtschaft wurde ja halt zu Unrecht vom Kommunismus bekämpft. Weil die Marktwirtschaft im Grunde alles leistet, was eigentlich Kommunismus leisten wollte. Ja? Internationalismus, Globalisierung ist da. Überwindung der traditionellen staatlichen Grenzen, der überlebten Souveränitäten ist da. Überwinden der traditionellen Machtstrukturen ist da. Überwinden der traditionellen Klassenherrschaft ist da. Alles ist da. Nur, was bleibt, ist ein gewisser, sagen wir, ökonomischer Ungleichheit. Ja. Die ist da. Also muss die Marktwirtschaft nicht abgeschafft werden, sondern verbessert werden, insofern, dass die Armen reicher werden und die Reichen ein bisschen ärmer werden, aber im Rahmen einer Marktwirtschaft. Das heißt, statt einer utopischen Alternative zur Marktwirtschaft bekommen wir so wie etwas eine utopische Marktwirtschaft. Diese utopischen Erwartungen werden nicht gegen die Marktwirtschaft gerichtet, das ist ja sehr, sehr typisch für den postkommunistischen Diskurs, sondern als solche auf die Marktwirtschaft projiziert, man anvisiert eine bessere Marktwirtschaft, als sie jetzt tut. Gut, tut man das, kommen sofort Reaktionen, die man schon jetzt nachlesen kann. Zum Beispiel auch die Bücher wie Negri und Hart, die nichts anderes tun, als dieses ideale Bild einer utopischen Marktwirtschaft, die immer noch Marktwirtschaft ist, aber utopisch ist, gleichzeitig kommunistisch ist, zu entwerfen. Die Reaktionen sind, ja gut, aber es muss so in der Zukunft sein. Ja? Vielleicht. Aber wie ist es mit dem Heute? Das ist wieder so eine Vision, die so etwas wie ein Master-Diskurs schafft, so etwas wie eine gewisse Richtung angibt, so etwas wie zum Beispiel geistige Arbeit in Bezug auf die physische Arbeit, also immaterielle Arbeit in Bezug auf materielle Arbeit privilegiert. Aber warum eigentlich? Wenn ich so ein Handwerker bin, oder wenn ich zum Beispiel, wie Zizek ja in Bezug auf Negri Hart schreibt, wenn ich, ich Chinese bin und in einer Fabrik nach wie vor arbeite, dann erkenne ich meine Situation bei Negri Hart nicht wieder. Ja? Ich bin immer noch in einem anderen Zustand, einer physischen, traditionellen Arbeit, wie sie ja beschrieben wurde von Marx. Na und ja, soll ich dann warten, bis sozusagen ich immateriell werde und meine Arbeit immateriell wird, oder was? Ja. Da kann ich ja sozusagen bis Ende meiner Tage und der Tage meiner Kinder warten. Ja. Also immer, wenn es heute ein Diskurs aus einer gewissen radikalen demokratischen Perspektive kritisiert wird, wird er kritisiert als ein Diskurs, der auf sich warten lässt. Der sozusagen zu weit über das Horizont der Gegenwart zeigt, zu sehr eine Richtung angibt, zu viel von der Zukunft projiziert, behauptet und der gegenwärtigen Lage aufzeigt. Als ideal wäre so wirklich ein Zustand im Sinne von Bakhtin, ja, bakhtinischer Zustand. Bakhtin ist allerdings Lieblingsautor, nicht nur von Negri, sondern von vielen anderen. Das heißt karnevalistisch, ja? Dass man einfach auf die Straße geht und sich freut. Und zwar hier und jetzt. Dieses Freuen auf der Straße selbst ist sozusagen wird als eine utopische, aber auch gegenwärtige Perspektive angeboten. Deswegen die Leute beginnen damit, sich zu bemalen. Das ist übrigens, alle diese Figuren der Rückkehr zu Urzustand und so weiter, kann man bei Friedensdemonstrationen zum Beispiel beobachten. Ja, sie bemalen sich wie die Wilden und so weiter und so fort. Da kommen die Tamtame und so weiter. Die versetzen sich in einen Ursprungszustand, demokratischen Ursprungszustand, aber sie tun das nicht irgendwo in der Zukunft, sondern hier und jetzt. Ja, sie schaffen eine Lage der totalen Befreiung, freuen sich darüber, als Alternative zur Situation der kapitalistischen Ausbeutung, die ja voraussetzt, dass man ernst bleibt, seine Pflichten abgeht und so weiter. Das heißt, wir haben eine zunehmende Vergegenwärtigung des Utopischen, Vergegenwärtigung der radikal-demokratischen Perspektive. Und diese Vergegenwärtigung des Utopischen und der Vergegenwärtigung der radikal-demokratischen Perspektive scheint mir die konsequenteste aktuelle Strategie zu sein, des demokratischen Diskurses im Sinne der inneren Logik der demokratischen Auseinandersetzung mit dem Problem der Herrschaft im Sinne der Zukunft. Nicht der Herrschaft im, Sinne, im Namen der Vergangenheit, sondern der Herrschaft im Namen der Zukunft. Also die Alternative ist tatsächlich, wie Martin das schon anvisiert hat in 20er, 30er Jahren, ist der Karneval. Das heißt, die Utopie hier und jetzt. Auf der Straße. Ohne Aufschub. Demokratie ohne Aufschub. Ohne revolutionären Aufschub. Ohne politischen Aufschub. Unmittelbar erreicht. Das ist allerdings eine interessante Frage, inwieweit dieser karnevalistische Zustand, in welche Beziehung dieser karnevalistische Zustand zur kapitalistischen Ausbeutung selbst steht. Ich glaube, die Grenzen sind ziemlich durchlässig. Aber die kapitalistische Wirtschaft hat auch nicht diese Ernsthaftigkeit, die üblicherweise untersteht wird. Die Manager in der Managerschule, Schulen und Kolloquien, wie alle wissen, ist der führende Fach die Chaos-Theorie. Das ist das Erste, was überhaupt in einer Managerschule sozusagen unterrichtet wird. Und überhaupt die freie Kreativität. Und in den Managerschulen, zumindest wird es ständig auch für die Belegschaft, nicht wahr, so feste organisiert, wo man seine Persönlichkeit entwickeln kann, wo man sich spontan bewegen kann und so weiter und so fort, wird man vor allem sozusagen in einem ganzen Bereich der Werbung und der Mode, aber generell auch inzwischen im Hardcore-Bereich in der Wirtschaft, ist sich zu freuen, spontan zu sein und so weiter, kommt zu immer höheren Wein und Würden. Also ganz sich freuen, sicherlich bei Arbeit kann man nicht, auch wenn sozusagen die klassische Frage, haben Sie bei Ihrer Arbeit Spaß, sozusagen uns alle terrorisiert. Aber trotzdem, zum Glück ja, zumindest bei der Arbeit hat man keinen Spaß. Oder nicht immer. Aber ist man von seinem Arbeitsplatz weg, hat man im Grunde gar keine andere Möglichkeit, als Spaß zu haben. Das heißt, als mit einer realisierten, gegenwärtigen Utopie in verschiedenen Varianten konfrontiert zu werden. Eine Utopie, die weder in Vergangenheit, wie gesagt, die überhaupt keine Zeitdimension hat, die weder in Vergangenheit gesucht wird, noch in Zukunft, sondern die sozusagen daneben irgendwie. Ja, die Utopie muss irgendwo um die Ecke sein, ja, damit sie die Bedingungen des heutigen demokratischen Diskurses genügen kann. Also so habe ich ja, wir haben jetzt, glaube ich, nur wenig Zeit für Diskussionen, viel muss ich weg, 20 Minuten noch, wir machen dann keine Unterbrechung. Aber Aber sozusagen, ich habe die Route, glaube ich, angesiedelt. Das heißt, erste Phase des demokratischen Diskurses vor dem Kalten Krieg in erster Linie Abwehr gegen das Ancien Regime, gegen die Diktatur der Zivilisation, verstanden als aus der Vergangenheit gekommen, als vererbt, also zentraler Punkt Verhältnis zum Erbe, ja, negativ, positiv oder gemischt. Zweite Phase, Abwehr gegen den Totalitarismus, das heißt Abwehr, das heißt Umgang nicht mit dem Erbe, sondern mit dem Projekt. Ja, in Gewalt auch satrianische Problematik, ja, Problematik des Projekts. Ja. Wie verhalte ich mich in Bezug auf das Projekt? Taucht schon sozusagen 50 Jahre auf. Ja. Das heißt, inwieweit bin ich bereit, mich selbst und die Gesellschaft im Ganzen einem zukunftsorientierten Projekt zu unterwerfen. Eine Diskussion, die 50 Jahre beginnt und 60 Jahre schon ziemlich deutlich formuliert wird. Sozusagen, die Demokratie ist also eine zeitliche Abgrenzung oder zeitlich verstandener Kampf der Gegenwart gegen die Vergangenheit und die Zukunft. Ja? Sozusagen, der Ort der Demokratie ist die Gegenwart. Deswegen alle antidemokratischen Diskurse sind immer Diskurse, die eine andere Zeit privilegieren. Entweder Vergangenheit oder Zukunft. Und ein konsequenter demokratischer Diskurs ist derjenige, der so weit wie möglich die Gegenwart privilegiert. In diesem Sinne ist ja sicherlich seine Zeit und auch weitere Schriften von Heidegger unabhängig davon, ob er Sympathisant der Nazi-Partei war oder nicht, nicht demokratisch insofern, dass Heidegger ständig zwischen Zukunft und Vergangenheit changiert. Und die Gegenwart ist praktisch nur der Ort, an dem sozusagen dieser Austausch zwischen Vergangenheit, sozusagen das Spiel der Verweise zwischen Vergangenheit und Zukunft stattfindet. Die Gegenwart als solche hat überhaupt keinen Wert, ja, weil die gegenwärtigen Evidenzen sind alle trügerisch, irreführend und sozusagen können nur durch das Erinnern an das Sein sozusagen kontextualisiert werden, das Erinnern an das Sein. Erinnerung an die Zukunft und Vergangenheit, dieses Spiel zwischen Zukunft und Vergangenheit. Okay, das ist sozusagen eine Skizze, an der wir weiter arbeiten werden. Aber wir haben noch etwas Zeit. Gibt es unmittelbar irgendwelche Reaktionen, Fragen oder Kommentare dazu? Indem man sozusagen, indem man diese Privilegierung der Gegenwart immer weiter treibt. Ja? Also indem man, wenn man mit bestimmten Diskursen konfrontiert wird, aufmerksam diagnostiziert, alle diese Momente der Privilegierung der Vergangenheit oder der Zukunft. Diese diagnostiziert und diese auch als solche kritisiert. So wie ich gezeigt habe, dass wenn man sagt, ja, aber all geht in der irgendwann oder schon jetzt im Übergang in der materiellen Arbeit auf, dann sagt man, na gut, aber wie ist es mit denen, die jetzt nicht in diesem Zustand sind? Also diese Privilegierung von jetzt in Bezug auf eine zukünftige, auf eine zukünftige Möglichkeit, das ist sozusagen eine demokratische, eine konsequent demokratische, in dem Sinne, dass es die zentrale Reaktion gibt.
Wie ist es, wenn man sagt, ich genieße, aber wenn man das selber sozusagen als Geschmack ausgibt, zu sagen, ich genieße einfach die Vergangenheit mehr oder die Zukunft mehr, jetzt im Moment?
Ja, ja, das ist auch legitim. Das ist legitim. Das ist legitim, weil nicht verpflichtend. Weder für sie noch für die anderen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich denke, dass Schwarze Quadrat sozusagen der wahre Werk der Kunst ist und in die Zukunft gerichtet ist, dann ist es falsch, ja, weil es ist eine diktatorische Aussage. Aber wenn ich sage, naja, ich mache einfach das Schwarze Quadrat und sozusagen hängt bei mir in der Küche und beim Frühstück in Betracht ist gerne, dann sage ich, naja, gut, hat so einen ausgefallenen Geschmack, aber ist okay. Oder dass ich zum Beispiel in meiner Freizeit gerne über die Zukunft nachdenke, wie die kommunistische Gesellschaft so oft aussehen könnte, zum Beispiel. So eine Träumerei gegen eine solche Träumerei ist auch nichts einzuwenden. Solange diese Träume nicht sozusagen aus dem Bereich des unmittelbar Erlebten, sozusagen des Traums selbst, wenn sie da rausgenommen werden und als allgemein verpflichtend gesetzt werden, ja, das dann ist schlecht. Ich habe gerade teilgenommen an einer Diskussion über den Masochismus in Graz, ja. Und da war eine Dame dabei, die war Vertreterin des postfeministischen lesbischen Masochismus. Die hat so ein Studium, praktiziert auch ein Studium. Und übrigens, das war so eine Dame, die andere Dame, die auch lesbischer Masochismus praktiziert, schon seit langem. Nämlich interessanterweise hat sie das alles vorgestellt in der Studie beschrieben, Frau von Rockley. Ja, habe ich nicht gewusst. Kathrin Rockley. So alte Dame. Na, und diese Dame eben hat gesagt, und das ist jetzt typisch, ja, das ist die Antwort jetzt. Hat gesagt, ja, das war übrigens ein guter Austausch. Das sage ich jetzt gleich. Das war eine gute Dekonstruktion. Sie hat gesagt, ja, also wenn die Frauen insgesamt unterdrückt werden, dann ist es nicht gut. Und da hat er schon Feminismus recht, gegen die Gewalt gegen Frauen und unterdrückende Frauen zu rebellieren. Wenn die Frauen aber insgesamt erfolgreich sind und sozusagen diese Unterdrückung aufgehört hat, dann ist gegen eine gewollte Gewalt gegen die Frauen nichts einzuwenden. Wenn sie es wollen, sozusagen, dann ist es sozusagen ein Teil des Spiels. Und wenn es sozusagen nicht allgemein verpflichtend ist, sondern sozusagen aus einer Laune entsteht, dann ist es als eine aktuelle Laune auch legitim. Und in diesem Sinne auch okay. Und da war jemand aus dem Publikum mit einem gewissen historischen Gedächtnis, hat gesagt, na schauen Sie, das ist was nichts Richtiges in dem, was Sie sagen. Weil im Grunde, wenn man so Masochismus, das war immer nur Gewalt gegen die Männer, ja, von Frauen. Und niemals Gewalt gegen die Frauen. Gewalt gegen die Frauen war im Rahmen des sadistischen Diskurses und nicht der masochistischen Diskurs. Masochisten waren immer nur gegen die Männer. Sagt, na ja, das ist egal, also Männer interessieren mich nicht und ich denke nicht mal darüber nach. Also das ist ihre Sache. Also sie hat alle diese historischen Einwände einfach so Tisch gepflegt. Das heißt, was aktuell gefällt, unabhängig davon, was es war und was es wird, ist dadurch liegt. Es muss nun jetzt gefallen. Allerdings, ich weiß es nicht. Ich bin zwar immer dafür, aber ich schaue schon diese Dame an und ich denke, ja gut, so masochistischer, lesbisch-masochistischer Studio und so, sie müssen wahrscheinlich Apartment mieten, sie müssen Rente zahlen, sie müssen es wahrscheinlich versteuern, sie müssen das alles, sie müssen, da gibt es ja Unfallversicherung, da gibt es eine medizinische Versicherung, da gibt es ja das, da gibt es ja jenes. Also wie viel Spaß bleibt dir übrig bei dieser Arbeit, frage ich mich. Immer wieder bei solchen Geschichten, weil was auch immer wir tun, auf der anderen Seite, es ist sozusagen das Perfide dabei, das Perfide bei dieser radikalen markastischen Diskurs, also konsequenten markastischen Diskurs ist eben die Tatsache, dass wenn ein großes Projekt wie etwa Kommunismus aufzubauen oder sozusagen reine arische Rasse herzustellen und so weiter, also große Projekte nicht mehr angegangen werden, wir sind dann geplagt, so wie von Viren, ja, von SARS-Viren und ich weiß nicht was, von tausend kleinen Projekten. Und zwar in ihrer Masse sind sie noch bedrohlicher als Kommunismus und was anderes. Eben, was auch immer wir tun, wir müssen das anmelden, registrieren, bezahlen, stoßen und so weiter. Es ist ein Projekt, so ein Studio zu organisieren und zu führen. Ja? Man muss das alles organisieren, muss das alles bestehen, man muss die Leute beschäftigen, man muss das auf eine gewisse finanzielle Grundlage stellen und so weiter und so fort. Wir haben ein merkwürdiger Proliferierung dieser Projekte. Eine Proliferierung dieser Projekte, von der man so ein gewisses Self-Management, ja, der letztendlich sozusagen den ganzen Spaß meines Erachtens auffrisst, ja, und uns in einer Kette wiederum des projektiven Denkens versetzt. Nur diese Kette des projektiven Denkens sieht nicht so aus, dass sie sozusagen aus der Zukunft normativ geleitet wird. Das ist der Unterschied. Ja? Nicht, dass wir damit etwas erreichen sollen. Nicht etwas Definitives. Ja? Das wird nicht abgeleitet von einem großen Ziel. Aber von einem gewissen projektiven Denken kann man sich, glaube ich, kaum befreien, oder vor allem von einem politischen Praxis kommen.
Nur ist die Richtung sozusagen immer tiefer in die Vergangenheit, als anstatt immer weiter in die Zukunft zieht. Also man kann genauso sagen, sozusagen, wie man die Zukunft des kommunistischen Projekts zum Beispiel nie erreicht, kann man natürlich sagen, ja, ich bin noch nicht ganz frei jetzt von allen Sorgen und so, sondern ich muss mich noch weiter entkleiden von meinen Möglichkeiten und so weiter, zu meinen Sorgen, um noch mehr in die Vergangenheit zu gehen und noch mehr.
Ja, aber es ist interessant, dass man, ja, das ist die Logik. Das ist die Logik. Aber es gibt so diese Strategie, da kennt man bei den Künstlern. Ja. Also der Künstler kommt, macht so eine Installation und dann geht das kaputt und jenes kaputt und das funktioniert ist und dann funktioniert nicht. Und der wirklich kluge Künstler ja sagt, aber das ist besser so. Ja. Es ist eigentlich besser geworden, dass ich das geplant habe. Und sozusagen die besten Künstler sagen das immer. Also die besten sind die klügsten. Also kann man in Bezug auf sich selbst sagen, ja, sozusagen. Aber so, dass es so Selbstreinigung und Selbstverbesserung nicht geklappt hat, das ist im Endeffekt viel besser geworden. Also mit diesem Makel sehe ich doch, ja, wie mit diesem besser und fühle mich besser aus. Und auf diese Weise ist man das Problem los, ja. Ist das Problem los? Man fühlt sich gut, ja. Also das Ziel, sich gut zu fühlen, wird dadurch erreicht, nicht dadurch erreicht, dass man etwas Negatives eliminiert, sondern dass man dieses Negative umwertet ins Positive. Ja, dass man sagt, ja, nicht wahr? Früher habe ich gedacht, das war eher ein Fehler. Aber jetzt denke ich, es ist vielmehr ein Gewinn. Und so ist es eigentlich besser. Ja? Es wäre schon ein Fehler, dagegen zu kämpfen. Ja? Ich meine, das war eigentlich der Fehler. Nicht der Fehler selbst.
Was ich noch sagen wollte, ist einfach nur, die Dekonstruktion ist, aber die zieht sich auf die Zukunft. Oder gibt es zumindest vor der Erklärung und so weiter. Ja? Ja. Diese Zukunftsgedanken.
Immer noch, ja, immer noch. Ja, ja. Bei Derrida ist es immer noch, also immer noch sozusagen eine gewisse, und immer in eine Richtung. Ja. Da geht, die erweiterte Demokratie schließt zum Beispiel gut, kann man so sagen. Ja, schließt, nee, es ist relativ intelligent bei ihm auf der anderen Seite. Schließt auch immer wieder in sich ein, die Tiere zu machen. Ja? Das ist sozusagen, das ist weiter utopisch in die Natur. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es intelligent genug, auch die Gespenster zu integrieren. Ja, die Gespenster der Vergangenheit zu integrieren. Was allerdings bei ihm immer noch sozusagen festzustellen ist, dieser Expansionismus. Man muss mehr sein, mehr sein, mehr sein. Ja. Und man kann sagen, naja, ja gut, aber so ohne Geschmerzte gefällt mir auch. Ja, so. Also ein bisschen Geschmerzte vielleicht, also zu viel Geschmerzte. Das ist schon zu viel. Man gibt sich zufrieden, ohne das Gefühl zu haben, mit dem was ist, ohne das Gefühl zu haben, interessanterweise, und das ist das Interessanteste, das ist der, also der perfideste in der ganzen Geschichte, ist der folgende. Wir sind erzogen, also wir nicht, also wir, also meine Gemeinschaft, in einer Opposition Konformismus, Non-Konformismus. Das ist gleich. Also, soll man sich, das ist der Frage der Schule, soll man sich an das Bestehende, an das Status quo anpassen und so, oder soll man gegen das Status quo auflehnen, Nonkonformistisch sein, ja, also Protest anmelden, ja, so. Alles große Frage. Ich glaube, dass die heutige postmoderne Diskurs diese Frage auf eine absolut, diese Spannung auf eine absolut geniale Weise gelöst hat. Und zwar dadurch, dass dieser spontan-demokratische Diskurs eine absolute Anpassung an das Status quo mit einem absoluten Nonkonformismus in eine geniale Weise zusammengebracht hat. Wo man sagt, ich lehne mich radikal gegen jede Forderung auf, mich überhaupt zu verändern. Auf diese Weise ist man gleichzeitig absolut nonkonformistisch. Man sagt, ich bin völlig unabhängig und unideologisch. Ich bin gegen den Kapitalismus, ich lasse mich nicht verändern. Ich bin gegen den Kommunismus, lasse mich auch nicht verändern. Ich bin gegen alles, ja? Weil ich mir von keinem bevorschreiben kann, dass ich mich überhaupt verändere. Auf diese Weise bin ich absolut nonkonformistisch auf der einen Seite und absolut konformistisch in Bezug auf Zugehörigkeit zu Status Quo auf der anderen Seite. Es ist Status Quo oder Konformismus in Bezug auf das Status Quo, auf die Faktizität der Gegenwart, verstanden als eine heroische Revolte gegen alle Ideologien, Wertvorstellungen, staatliche Bevormundungen, ja, die mich ständig sozusagen auffordern, anders zu werden, um mich irgendwie zu entwickeln, weiter zu studieren oder was auch immer. Diese geniale Verbindung zwischen einer absoluten Protesthaltung und absoluten Konformismus, das ist sozusagen die Atmosphäre, die geistige Atmosphäre, der psychologische Schlüssel eigentlich zu Postmodern und funktioniert, glaube ich, praktisch perfekt, oder? Also so sehe ich zumindest. Man kann dagegen gibt es ja nichts. Ja, ich gefalle mir selbst so, wie ich bin, und zwar konsequent und zwar gegen alle gerichtet. So. Und dann gehe ich nach Hause. Natürlich mit sich und der Welt. So lange geschrieben. Aber gleichzeitig als Held. Gleichzeitig als Held. Eine fast unmögliche, aber sehr effektive.
Aber total, also innerlich. Also das muss ich ja nach außen gar nicht so großartig äußern, oder? Also
nicht einmal. Nicht einmal. Nicht einmal. Nicht einmal. So wie die meisten jetzt sagen, ich zitiere das immer, aber ich denke, das ist ja interessant, eine persönliche Erfahrung. Fast alle, die, mit denen man spricht, ja, nach eigenem Vortrag sagen, das war alles interessant, was ich gesagt habe, aber ich bin mit ihnen absolut nicht einverstanden. Sonst warum sind sie nicht einverstanden? Alles kann ich nicht sagen, ich muss doch nachlesen, was ich gesagt habe, dann würde ich das schon wissen. Ja. Das heißt, dieser Gestus, des absolut nicht einverstanden zu sein, ist ein primärer Gestus, der einfach sozusagen die Würde des Zuhörers als solche Verteidigung markiert. Ja. Das heißt, es ist unter der Würde des heutigen Menschen von irgendwelchen dahergelaufenen Vortragenden überzeugt zu werden oder beeinflusst zu werden. Er hat das zwar genossen und es ihm gut gefallen, aber er ist nicht überzeugt geblieben. Und er ist nicht überzeugt geblieben, weil es ist einfach unsouverän und unwürdig, überzeugt zu werden. Ja, diese ganze Figur des Überzeugtwerdens, ja, das ist die moderne Figur, das kommt jemand, redet etwas, entflammt die Masse und die Masse sagt, ja, jetzt haben wir es entdeckt, jetzt glauben wir es, jetzt machen wir es. Es ist ein unwürdiges Schauspiel. Heute ist ein unwürdiges Schauspiel. Heute sind Nee, also interessant, aber nicht wirklich überzeugend. Ja, gut, das muss ich wirklich verstehen.